Kilohelden, der Podcast. Zwei Männer im Zunahmeausstand. Zusammen haben sie über 100 Kilo verloren. Hier sind Sören Bauer und Tetsche Mierendorf.
Herzlich willkommen hier zu unserem Podcast Kilohelden. Mein Name ist Tetsche Mierendorf und ich mache diesen Podcast zusammen hier mit Sören Bauer, der mir gegenüber sitzt. Und wir haben zusammen über 100 Kilo abgenommen und nennen uns darum die Kilohelden. Ja, und wie wir das gemacht haben und vor allem warum wir so viel abgenommen haben, darüber möchten wir mit euch hier in unserem Podcast in dieser und in den nächsten Folgen sprechen. Ich stelle mich einfach mal vor, mein Name ist wie gesagt Tetsche Mierendorf. Ich bin Schauspieler, Sänger, Sprecher, Moderator. Früher war ich mal Comedian. Habe auch ein Buch geschrieben und arbeite jetzt eigentlich die letzten 15 Jahre hauptsächlich als Sprecher und habe mich 2014 entschieden, mein Leben drastisch zu verändern. Ich habe dann 68 Kilo infolgedessen abgenommen, leider auch schon wieder ein bisschen was zugenommen, aber dazu später. Und mir gegenüber sitzt der liebe Sören, der auch sehr, sehr viel abgenommen hat. Vielleicht magst du dich ja mal vorstellen.
Sehr gerne, lieber Tetje. Genau wie du bin ich Generalist. Mein Name ist Sören Bauer. Man kennt mich auch aus den Medien mit verschiedenen Formaten. Einerseits habe ich die Veranstaltungsreihe Movie Meets Media 25 Jahre gemacht, wo mehr oder minder jeder prominente Schauspieler Deutschlands schon mal war. Des Weiteren veranstalte ich Wirtschaftsgipfel wie Euromainz, auch andere Veranstaltungen. Ich gebe ein Magazin heraus, das heißt Secrets of Success, ist ein Hochglanzmagazin, wo ich erfolgreiche Menschen und ihren Weg dahin und ihr, wie der Name schon vermuten lässt, das Geheimnis ihres Erfolges vorstelle. Ich schreibe Bücher, bin auch teilweise auf Bühnen als Speaker, moderiere auch manchmal, also ähnlich wie du, ein Generalist. Vielleicht nicht ganz so professionell auf der Bühne wie du, aber da arbeiten wir noch dran. Und so haben wir beide uns ja auch mal kennengelernt vor vielen Jahren. Dass du mal dann auch bei unserer Veranstaltung warst und wie das dann manchmal so ist über die Jahre. Man lernt sich kennen, man ist sich sympathisch, man mag sich und so sind wir immer in Kontakt geblieben und so durfte ich deine Reise begleiten und du in Teilen meine Reise.
Und ich deine. Und wir haben aus ganz unterschiedlichen Motiven heraus angefangen, unser Leben zu verändern. Oder genau. Unser Leben wurde ja teilweise verändert. Also bei mir, wenn ich jetzt einfach mal anfange, das mal in mich reiße. Also ich habe eigentlich das mein Leben lang immer viel zu viel gewogen. Also ich erinnere mich daran, dass ich schon irgendwie mit 10 Jahren oder so beim Kinderarzt gesessen habe, der mir gesagt hat, der Junge muss abspecken. Also der wiegt viel zu viel. Und das hat mich eigentlich Zeit meines Lebens begleitet. Also mein Bruder, das erinnere ich dann noch, der hat dann beim Frühstück immer seine Brote schön mit Nutella beschmiert bekommen. Und ich habe dann echt immer nur eine Scheibe Käse bekommen oder sowas. Und war immer ganz neidisch, dass mein Bruder die leckeren Sachen haben durfte und ich nicht. Ja, und 2014.
Darf ich da schön mal einhaken? Er hat die Nutella-Brote bekommen und du nicht. Ja. Und du warst übergewichtig und er war nicht übergewichtig.
Richtig. Aber vielleicht war das genau der Fehler.
Ja, genau, genau. Dachte ich auch gerade.
Man weiß es nicht.
Nee.
Aber mein Bruder war auch immer schon sehr viel sportlicher als ich. Und ich hatte mit in allen Disziplinen gemacht. Also beim Laufen sowieso, weil ich nicht schneller konnte.
Ja.
Das Einzige, was ich gut konnte, war Tauziehen. Weil ich da immer nur mein ganzes Gewicht reinlegen.
Ich wollte gerade sagen.
Und da habe ich gegen jeden gewonnen und da dann auch ein bisschen die Anerkennung bekommen.
Vielleicht hättest du Ringen machen sollen.
Ja, aber das wäre dann mit nacktem Oberkörper oder mit so halbnacktem Oberkörper gewesen und da hätte ich irgendwie nicht so Lust gehabt. Ja, und wie gesagt, 2014, ich habe es eben schon angerissen, habe ich dann angefangen, mein Leben zu verändern. Denn ich bin im Internet zufällig über so einen Lebenserwartungstest gestoßen. Und da musste ich ganz viele Fragen beantworten, wie ich lebe, wie ich mich ernähre, ob ich täglich Sport mache oder überhaupt Sport mache, ob es Vorerkrankungen bei mir oder in der Familie gibt, ob ich Medikamente nehme und so weiter und so fort, was ich beruflich mache. Und das war ein ziemlich seriöser Test, der wurde von so einer schweizerischen Uni, glaube ich, herausgegeben. Und da kam dann als Ergebnis heraus, du hast noch 2 Jahre zu leben.
Wow.
Und ich war 42 zu dem Zeitpunkt. Und hatte eine 2-jährige Tochter. Und der Lebenserwartungstest hat gesagt, pass auf, wenn deine Tochter 4 ist, dann beißt du ins Gras.
Wow. Bam. Was hat das mit dir gemacht?
Schon eine ganze Menge, weil ich mir eigentlich gewünscht hätte, dass Ärzte im Vorfeld mir das schon mal irgendwie so deutlich gesagt hätten. Natürlich haben die Ärzte gesagt, so ja, sie müssten mal abnehmen, sie müssten mal was machen. Aber in dieser Deutlichkeit... Nee, hat mir das eigentlich keiner gesagt. Ich hatte Medikamente verschrieben bekommen, sowohl beim Diabetologen, also in der Zwischenzeit wurde bei mir dann auch Diabetes noch festgestellt. Ja. Aber das hat keiner irgendwie mal so deutlich von sich gegeben, dass ich da dringendst was machen müsste. Aber es war auch mit diesem Lebenserwartungstest noch nicht getan. Also der hatte nämlich noch zur Folge, dass ich in der kommenden Nacht darauf einen Traum hatte. Und zwar war ich bei uns in Eppendorf im Heinzpark, habe dann gesehen, dass meine Tochter das Radfahren gelernt hatte. Man hatte sich gefreut, yeah, ich habe ein Stück Unabhängigkeit erlangt und meine Frau ist neben ihr gelaufen und hat sich auch total gefreut und gelacht. Und es war eine total fröhliche Familiensituation. Und neben meiner Frau lief dann der Vater der Familie, der sich dann grinsend zu mir umgedreht hat. Und das war nicht ich.
Wow.
Ja. Das war 14. Februar 2014, 5 Uhr morgens. Werde ich meinen Lebtag nicht vergessen.
Du bist wahrscheinlich schweißgebadet wach geworden.
Ich habe erstmal geheult.
Ja.
Und hab gedacht, okay, ich will nicht mehr dick sein, ich will leben.
Ja.
Will für meine Familie da sein, will meine Tochter aufwachsen sehen. Und ich hab dieses Gesicht von dem Typen immer noch vor Augen, wie der mich angrinst. Hey,
ja.
Ich bin jetzt an deinem Platz, weil du tot bist.
Weil du verkackt hast.
Ja.
Ja.
Wahnsinn. Das war eigentlich so das auslösende Moment bei mir. Ja.
Wahnsinn.
Wie war das bei dir?
Du, auch mal zurück. Also als ich geboren wurde, wurde relativ schnell bei mir gesagt, ich bin unterernährt. Und ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja, ob du das noch kennst oder weißt. Damals wurden Kinder ja verschickt in Schulland, also nicht Schul, sondern in so Landheime. Ich wurde nach Timmendorf verschickt, weil ich zunehmen sollte, weil ich unterernährt war. Muss so 2 gewesen sein, 3, ich weiß es nicht genau. Und bin dann wiedergekommen und wurde dann auch weiter gemästet. Bei mir kommt noch hinzu, meine Eltern sind Kriegsgeneration. Das heißt, bei uns ist es immer, was auf den Tisch kommt, wird gegessen. Und wenn du satt warst, musst du den Teller trotzdem leer essen. Also ich wurde antrainiert, dass ich immer alles aufesse.
Ja.
So. Und natürlich ist man als Kind natürlich auch, dass die Augen größer sind als der Magen und sich vielleicht mal mehr aufgefüllt hat. Und ich musste immer alles aufessen. Und mit 12 war ich so fett, dass ich wieder verschickt wurde.
In dieselbe Klinik, zum selben Arzt, das ist ja
mir alles so geklappt. Nein. Beim ersten Mal bin ich nach Timmendorf, ob es dieselbe Ärzte war, weiß ich natürlich nicht, aber das erste Mal bin ich nach Timmendorf verschickt worden, beim zweiten Mal in den Schwarzwald. Aha. Alle anderen waren wegen anderen Sachen, da ich war, ich glaube, der Einzige, der zum Abnehmen war, war richtig ätzend, ich kriegte irgendwie mittags einen Apfel und die anderen kriegten lecker Essen. So, und du sitzt daneben und darfst es ordentlich angucken, wie alle so schön am Essen sind. War auch nicht einfach und lustig. Witzigerweise, ich habe mich ja immer beschwert und habe versucht, mir was zu erschleichen. Und irgendwann hatte einer der Betreuer, also es waren ja keine Ärzte, es waren ja mehr so pädagogenmäßig, dann wurde die Schnauze voll, dass ich die ganze Zeit so versuche, mir was zu erschleichen und sage, okay, ist mir scheißegal, hier ist, dann fress dich voll. Und weißt du, was dann passiert ist?
Du hast abgenommen.
Ich habe es nicht angefasst.
Ach so.
Ich habe es nicht angefasst.
Ach so, weil du dann in dem Moment gemerkt hast, okay, ich könnte, wenn ich wollte.
Genau so ist es. Und dann habe ich mich an den Plan gehalten, habe auch nicht mehr gemurrt. Also er hat sein Ziel pädagogisch erreicht, dass ich nicht mehr nachgefragt habe. Ich war 6 Wochen da. Ich habe so ordentlich abgenommen. Also als ich wiedergekommen bin, musste ich einmal komplett Kleiderschrank neu machen. Und weißt du was? Ich sah gut aus.
Cool.
Ich habe mich gut gefühlt und habe dann auch viel Sport gemacht. Also vorher musste ich auch Sport mitmachen, aber ich habe natürlich wie du versucht, mich eher zu drücken, weil es sehr anstrengend ist, wenn man ein paar Kilos mehr hat. Und habe dann mit Sport angefangen. Ich habe dann Leichtathletik gemacht, ich habe einen Volleyball gemacht, ich habe Kampfsport gemacht. Also war richtig gut in Shape sozusagen. Und wie das denn so ist, das war ja alles zu Schulzeiten, wo du dann ja auch mal nachmittags, abends frei hattest. Damals war das Schulsystem ja noch so ein bisschen so, dass du irgendwie spätestens um 13.30 Uhr Feierabend hast.
Ja.
Und Schularbeiten hast du morgens auf dem Weg zur Schule gemacht. Und insoweit hattest du ab 13.30 Uhr spätestens Freizeit. Und dann kannst du natürlich auch verschiedene Sportsachen machen. Und das hat sich dann bei mir geändert, als es mit dem Arbeiten anfing. Mal, da hast du denn keine Zeit mehr gehabt. Ich glaube, jeder kann sich in die Situation zurückerinnern. Oder wenn er jetzt in die Situation kommt, wird er das fühlen. Das ist so ein bisschen wie, dein Leben ist vorbei.
Ja, total.
Also ich kann mich noch erinnern.
Auch eine extra Folge drüber.
Aber ich sag's trotzdem kurz, weil das ist so hängen geblieben und vielleicht kannst du es nachempfinden. Du bist im September mit der Ausbildung angefangen. Okay, das geht noch irgendwie. Und Oktober, November, du gehst morgens im Dunkeln zur Arbeit und kommst abends im Dunkeln nach Hause.
Ja.
Das war wie Selbstmord.
Was hast du für eine Ausbildung gemacht?
Oh, du, meine erste Ausbildung, die ich gemacht habe, war Büro- und Informationselektroniker, also was ganz anderes. Den Beruf gibt es gar nicht mehr heute. Aber gut, das nur so am Rande. Ja, und dann bin ich, bei mir war das tatsächlich ein bisschen anders bei dir. Ich habe mit 18 dann irgendwann angefangen mit Rauchen. Und durch das Rauchen habe ich eigentlich meine Gewohnheiten komplett geändert. Weil ich habe vorher immer Wasser getrunken. Und Wasser und Rauchen, das war nicht schön. Also du hast einen ganz komischen Geschmack im Mund gehabt. Also habe ich angefangen, Cola zu trinken.
Also statt die Zigaretten wegzulassen, hast du das Wasser weggelassen.
Genau.
Das ist eine richtig gute Entscheidung.
Ja, natürlich. Das war die beste Entscheidung. Ne? So. Und dann bin ich relativ schnell wieder dick geworden und bin im Prinzip für den Rest meines Lebens dick gewesen. Also so schlank, wie ich jetzt bin, war ich das letzte Mal mit 16.
Wow, okay.
Ja.
Und da gab es ja auch noch keine Cola Light oder so.
Nein, na doch, Cola Light gab es schon, aber die war noch mit Aspartan. Also du hast irgendwie einen halben Liter Cola Light getrunken und dann hast du Hunger ohne Ende gehabt.
Ja.
Weil das hat noch den Hunger gefördert. Also je mehr Cola Light du getrunken hast, umso mehr Hunger hattest du. Und umso schlimmer war es, irgendwie drauf zu sitzen, weil du hast natürlich Heißhunger auf alles, was fettig und Kohlenhydrate voller ist.
Das stimmt, das erinnere ich auch noch. Ich dachte damals auch so, oh, Cola Light ist jetzt das heilbringende Wundermittel. Juhu, ich kann Cola trinken. Aber es ist natürlich total nach hinten losgegangen. Paris Hilton hat ja mal gesagt, auf die Frage, ob sie Light-Getränke trinkt, hat sie gesagt, nein, gucken Sie mich an, ich bin ja nicht fett.
Mhm.
Also so sinngemäß, ganz genau passt das nicht.
Ja, so und so ist meine Entstehungsgeschichte, wie ich dann dick geworden bin und hatte da auch keine großartigen Probleme. Natürlich bin ich über die Jahre immer noch dicker geworden. Ne? Also ich weiß nicht, hattest du schon gesagt, was du zuletzt gewogen hast?
In der Spitze, also der höchste gemessene Wert waren bei mir 174,4 Kilo, aber es waren noch deutlich mehr, weiß ich auf jeden Fall. Und ich musste auch mit so einem Trick konnte ich mich nur wiegen. Also ich habe mit so einem Besenstiel und einem starken Einwegglasgummi, was ich durch den Besenstiel gesteckt habe, um mich da abzustützen und dann abgelesen mit einer Markierung, wie viel muss ich das Gummi runterziehen, damit die Waage das Höchstgewicht von 150 nehmen kann. Dann habe ich nochmal den Besenstiel auf die Waage gestellt, das Gummi runtergezogen bis zu der markierten Stelle. Dann wusste ich, wie viel Gewichtskraft da wirkt. Und das habe ich dann da addiert und dann nur noch das Gewicht des Besenstiels abgezogen. Ganz kurzer Abriss über Physik, wie man das hinkriegt. Und so war dann der höchste gemessene Wert 174,4. Aber ich war auch noch deutlich dicker als da. Also ich habe die 180 in jedem Fall geknackt damals.
Für den geneigten Zuhörer muss man noch erwähnen, dass du weit über 1,90 groß bist.
1,97,5, okay, aber trotzdem, um jetzt Normalgewicht zu haben bei 180 Kilo, da hätte ich irgendwie 2,70 Meter groß sein müssen. Also das.
Wolltest du noch wachsen, ne?
Ja.
Nein, aber trotzdem finde ich das nochmal wichtig zu erwähnen, weil man groß ja häufig mit eher schlank verbindet und klein mit dicklich. Das ist nicht so. Mit 1,97 kann man auch sehr viel wiegen. Und ich kann dir sagen, ich kenne dich aus der Zeit, du sahst nicht nach 180 aus, maximal nach 160.
Das ist lieb, dass du das so sagst.
Genau. Aber 180, liebe Zuhörer, lasst es euch auf die Zunge zergehen lassen. Das sind 3 Frauen mindestens, die du alleine warst.
Die ich alleine war, ja.
Ja.
Ja, und das habe ich dann abgenommen. Aber ich wollte eben noch auf einen anderen Punkt eingehen. Also ich habe ja auch in dem Dicksein, also ich habe als Schauspieler gearbeitet und wurde ja dann irgendwie auch einigermaßen bekannt damals mit so einem Format, das hieß Mein großer, dicker, peinlicher Verlobter. Und da hieß es dann auf einmal in der Öffentlichkeit, ja, ich bin der lustige Dicke. Und ich habe das dann auch immer so als Ausrede genommen, ja, du musst ja dick sein, außerdem singe ich. Dann habe ich auch gesagt, ja, Pavarotti ist ja auch dick, man braucht ja die Körperfülle, die Stimme. Völliger Blödsinn. Völliger Quatsch. Aber das habe ich natürlich immer als Ausrede genommen, um dick zu bleiben. Ich dachte immer so, ja, das brauche ich ja für meinen Beruf. Warum also soll ich abnehmen?
Na klar. Man findet immer einen Grund, warum es gut ist. Und man findet auch immer einen Grund, warum man glücklich ist. Also das kann ich auch nur bestätigen zu meinen Zeiten. Erstmal, es sind ja schleichende Veränderungen. Also ich habe ja über die Jahre auch immer ein bisschen mehr zugenommen. Und was machst du, wenn die Hose ein bisschen eng ist? Dann kaufst du schnell eine neue Hose und kaufst die vorsichtshalber noch einen Tick weiter. Und der ein oder andere kennt Asterix und Obelix. Ich habe auch immer gesagt, na, ich bin nicht fett, also maximal ein bisschen beleibt.
Ja.
No, ich habe mich nie als fett empfunden, bis dann Ärzte wirklich gesagt haben, sie sind adipös.
Ja, was ich auch so lustig finde, ist, dass die Leute dann immer sagen, ja, du bist nicht dick, du bist, oder so umschreiben, ja, sie sind ja auch kräftig gebaut. Nein, ich bin nicht kräftig. Das hat mit Kraft überhaupt nichts zu tun.
Nein.
Wobei eine lustige Anekdote, muss ich ja sagen, ich konnte eigentlich immer sehr gut schleppen. Also Oder war ich bei Ikea, nachdem ich ganz viel abgenommen hatte? Ich war da bei 100 Kilo um und bei. Und da waren wir bei Ikea, wie gesagt, und ich wollte ein Regal runterholen, ein schweres Paket aus dem Regal holen bei Ikea und bin dann zusammen mit diesem Paket auf dem Boden gelandet. Ich habe nur versucht, das einigermaßen hinzukriegen, aber ich habe einfach nicht mehr so ein Kontergewicht gehabt.
Das ist lustig, weil eigentlich du hast ja 70 Kilo mit dir rumgeschleppt, ja. Und dein Körper, deine Muskeln, deine Knochen sind auf 70 Kilo geeicht. Und wenn du jetzt diese 70 Kilo weg hast, müsstest du ja eigentlich 70 Kilo tragen können und konntest es nicht.
Ja.
Bei mir ist das so gewesen, seit ich abgenommen habe, friere ich im Winter immer.
Das kenne ich, ja. Das geht mir genauso.
Ja.
Ich muss viel mehr Klamotten haben, auch abends auf dem Sofa.
Oh Gott, ja. Ist
das kalt. Ja. Das kann ich bestätigen.
Ja. Genau, der natürliche Pelzmantel ist weg.
Aber was war denn jetzt dein Moment, wo du plötzlich diesen Turnaround hattest? Also wenn du sagst, okay, du hast dann wieder zugenommen, du hast angefangen zu rauchen, du hast dann gemerkt, Cola schmeckt besser als Wasser zur Zigarette und du hast keinen Sport mehr gemacht und du hast dann so deine dicken Karriere, so nenne ich jetzt das Ganze mal, einfach weiter vorangetrieben. Was war dann für dich das auslösende Moment, wo du gemerkt hast, ich will nicht mehr dick sein?
Also, da hole ich ganz kurz ein bisschen aus. Ich glaube persönlich daran, dass die größte Antriebsfeder im Leben Liebe ist. Im Endeffekt ist auch deine Antriebsfeder Liebe gewesen. Liebe zu deiner Frau, Liebe zu deiner Tochter. So, und durch Katastrophen lernen wir erst, mit neuen Situationen umzugehen und gehen in die Veränderung. Weil jede Veränderung wird von uns wahrgenommen, dass es schlecht ist. Wir glauben, Veränderung ist schlecht. Aber die meiste Veränderung ist gut. Nehmen wir mal ganz einfach die Veränderung der Geburt. Wir kommen auf die Welt, wir schreien, ist übrigens der höchste Adrenalinausstoß unseres gesamten Lebens. Ja. Na? Also Tod kann man nicht messen, ob es da nochmal genauso ist, aber nach der Geburt kriegen wir nie so einen hohen Adrenalinausstoß. Das ist eine komplette Veränderung aus einem warmen, weichen Umfeld mit Vollversorgung, Vollpension, kommen wir auf einmal auf die Welt. Ich glaube, keiner beschwert sich, dass er auf die Welt gekommen ist. Also es ist eine Riesenveränderung und sie ist positiv.
Ja.
So ist es mit vielen. Und insoweit an dieser Stelle vielleicht auch nochmal den Gedanken an jeden Zuhörer, nicht jede Veränderung ist negativ. Manchmal muss man nur das Positive erkennen. Und bei mir war es so, dass ich auch aus Liebe im Prinzip viele Dinge getan habe oder für die Liebe. Ich hatte nie Probleme, als Dicker auch irgendwie Menschen anderen Geschlechts kennenzulernen oder auch denen näher zu kommen. Und ich war 20 Jahre jetzt verheiratet mit Familie und alles. Und diese Beziehung ist kaputt gegangen. Und dann habe ich so überlegt, also mein erster Auslöser war natürlich ein bisschen anders. Es war erstmal die Trauer, warum ich nicht essen mochte und nicht essen konnte. Und dann auch Sport gemacht habe, aber vor allen Dingen war dann der Gedanke, ich will ja nicht alleine bleiben. Und meine Chancen erhöhen sich ja, wenn ich nicht fett bin.
Mhm.
Und das war meine Motivation. Also auch Liebe.
Und hast du das dann direkt gemerkt, dass die Attraktivität gestiegen ist? Also haben dich mehr Frauen angeguckt? War das für dich spürbar?
Oh ja, tatsächlich habe ich das nicht nur gemerkt, sondern auch gehört.
Yeah.
Ne? Und ich kann nur jeden, der darüber nachdenkt, sich figürlich zu verändern, absolut zustimmen, weil es gibt so verschiedene Momente, zu denen werden wir bei späteren Folgen ja auch nochmal kommen, aber es ist schon ein wirklich tolles Gefühl, wenn eine attraktive Frau zu einem sagt, dass sie einen hübsch oder attraktiv findet.
Hattest du, wie ich auch, Probleme, das zu glauben? Also ich hatte am Anfang massive Schwierigkeiten damit, Komplimente anzunehmen. Wenn mir jemand gesagt hat, Mensch, du siehst toll aus. Also natürlich habe ich mich gefreut darüber, wenn jemand anerkannt hat, was ich an Arbeit zur Gewichtsreduktion hinter mir hatte. Aber letztlich absolute Schwierigkeiten, Komplimente anzunehmen, die mich als potenziellen Geschlechtspartner attraktiv machen können.
Da habe ich einen klitzekleinen Vorteil dir gegenüber. Da du ja glücklich verheiratet bist und ich Single bin, konnte ich mir mit einem Trick weiterhelfen. Wenn eine Frau gesagt hat, wow, du siehst toll aus, dann habe ich einfach gefragt, ja, gefalle ich dir? Ja. Möchtest du mich daten? Ja. Dann habe ich es geglaubt. Dann habe ich einfach
gesagt. Wie oft hat das geklappt?
Also ich habe ehrlich gesagt das nie verfolgt mit dem Daten, aber auf die Frage, willst du mich daten, habe ich zu 100% ein Ja immer bekommen.
Toll.
Ja. Und dann konnte ich das auch glauben.
Ja, das ist eine gute Frage.
Und das ist ehrlich gesagt, das hat für mich, es ging mir ja um mein Ego, dass ich mich dabei besser fühle und deswegen, ich habe das nicht verfolgt, ich habe gar keine Dates wahrgenommen mit den Damen, aber ich konnte das Kompliment annehmen und mich gut fühlen.
Hast du auch gemerkt, da werden wir auch in späteren Folgen nochmal drauf eingehen, aber jetzt sind wir ja gerade an dem Punkt, nicht nur was jetzt Attraktivität fürs andere Geschlecht angeht, sondern hast du auch gemerkt, so ging es mir zumindest, dass wenn ich irgendwie in Läden bedient wurde oder in Alltagssituationen auf der Straße, dass die Leute dem schlanken Tetsche gegenüber netter sind als dem dicken Tetsche gegenüber. Gilt nicht für alle, aber ich habe festgestellt, so dass der allgemeine Tenor mir gegenüber als schlanker Person deutlich freundlicher ist. Ging es dir auch so?
Ich überlege die ganze Zeit, seit du das sagst. Also ich habe es zumindest nicht wahrgenommen. Nee, also kann sein, dass sie das waren, aber das habe ich nicht wahrgenommen. Aber manchmal ist man ja auch so mit sich selber beschäftigt und ich bin auch relativ zielorientiert, wenn ich in ein Geschäft reingehe oder wenn ich was haben möchte. Und ich grinse die Leute auch immer an. Also insoweit, nee, ich habe da keinen großen Unterschied gemerkt. Ich muss auch gestehen, meine Wahrnehmung ist vielleicht auch ein bisschen gestört. Ich habe noch nie in meinem Leben wahrgenommen, wenn irgendjemand mich gut findet, außer er hat es mir gesagt.
Das ging mir genauso. Oder geht mir auch heute noch so.
Da arbeite ich dran. Ich habe eine hochbegabte Bekannte, also Freundin, nicht im engeren Sinne. Also wir sind so wie wir beide befreundet. Und mit der gehe ich manchmal irgendwo hin. Und das ist total lustig. Da hatten wir so ein Erlebnis. Dann gehen wir zusammen los und sagte, guck mal, die steht auf dich, die steht auf dich, die steht auf dich. Ich sage, hä? Du verarschst mich doch, ne? Und sagte, guck mal, die versucht die ganze Zeit mit dem Blickkontakt. Ich sage, hä, wer? Was? Wie? Ne? Genau, gar nichts wahrgenommen. Und dachte echt, die verarscht mich irgendwie so. Und weißt du, ganz lustig, am nächsten Tag kriegte ich eine Nachricht bei Instagram von dieser Frau, wo mir meine Bekannte gesagt hat, die möchte Kontakt mit dir aufnehmen. Und die schreibt mir per Instagram, ja, schön, dass wir uns gestern gesehen haben. Ich habe versucht, die ganze Zeit mit dir Augenkontakt aufzunehmen, aber du hast gar nicht reagiert. Ich dachte, Alter, ich bin hier im falschen Film.
Okay, aber sie muss ja gewusst haben, wer du warst. Ne?
Ja, sie kannte mich, aber Es ging jetzt auch nicht darum, ob mich die Frau kennt oder nicht, sondern sie Hochbegabte sagte nur aufgrund der Art, wie sie auf mich reagieren, dass sie weitergehende Interessen haben.
Ja. Ich merke sowas auch überhaupt nicht. Also ich hatte einmal eine Situation mit 20 oder so, da war ich unsterblich verliebt in diese eine Frau und sie hatte anscheinend auch Interesse an mir, was ich aber nicht verstanden habe. Wir waren Kollegen. Und wir hatten dann beide Urlaub und sind beide nicht weggefahren. Und hat sie gesagt, Mensch, lass uns so ein paar Tage miteinander verbringen. Und ja, dann haben wir dann die Tage in Hamburg miteinander verbracht eben. Und dann sagt sie, Mensch, willst du heute nicht bei mir schlafen? Da habe ich dann 2 Nächte hintereinander bei ihr geschlafen.
Okay.
Und es ist nichts passiert. 2 Nächte hintereinander. Und dann hat sie dann aufgehört, da zu arbeiten. Wir sind dann immer noch in Kontakt geblieben. Und dann hat sie dann gesagt, sag mal, warum bist du schwul oder was ist los? Warum hast du nichts angefangen? Sie hat sich, ich hätte doch gemerkt, dass da was war. Ja. Ich so, ja, das hast du gemerkt. Ich so, oh Gott, wie peinlich. Ja. Sie, ja, ich habe gewartet, dass du jetzt mal anfängst. Warum nicht? Und ich hätte mir einen Arm abgehabt, um mit der Frau was anzufangen. Aber ich habe zu oft die Situation in Schulzeiten erlebt, dass die Mädchen dann gesagt haben, ach, du bist ein netter Kerl, aber du bist für mich eher wie ein großer Bruder.
Ja.
Ich kann es nicht mehr hören. Nein. Und ich konnte es damals schon nicht mehr hören. Nein. Und damals habe ich gesagt, diese Schmach, diese Enttäuschung jedes Mal wieder, das gebe ich mir nicht mehr.
Das kann ich gut nachvollziehen. Auch das kann ich bestätigen, was ich auch in jungen Jahren schon erlebt habe, diese Ablehnung unterschiedlicher Natur, teilweise auch drastischer noch gesagt bekommen. Und deswegen ich hätte genauso reagiert wie du. Ne? Wenn sie nicht sagt, fass mich an, würde ich sie nicht anfassen.
Ja, am besten noch schriftlich.
Ja, genau. Auch da, wenn uns Frauen zuhören, sagt es doch deutlich, was ihr von uns Männern wollt. Ist doch nicht schlimm. Weil tatsächlich merken wir es nicht.
Tja, da sind wir dann wirklich manchmal, manche Leute, manche Typen zumindest, echt unterentwickelt. Also ihr merkt schon, es gibt irre viel zu dem Thema das Leben als Dicker, das Leben als nicht mehr Dicker zu erzählen. Wir geben euch noch kurz einen Überblick darüber, was euch in den nächsten Folgen erwartet. Wir haben in der Episode 2 den Ausgangspunkt, da werden wir einen Rückblick auf das Leben vor der Gewichtsreduktion werfen. Dann werden wir insgesamt darüber sprechen, wie wir die Entscheidung zum Abnehmen getroffen haben. Zum Beispiel, was auch Unterstützung von Freunden und Familie angeht, wie wir die Ernährung umgestellt haben, wie wir Bewegung in den Alltag integrieren, was hat das Ganze für Auswirkungen auf die mentale Gesundheit und wie motivieren wir uns weiterhin. Dann werden wir versuchen, nachhaltige Gewohnheiten zu entwickeln, darüber zu sprechen und werden noch ganz viele andere Blicke und Blickwinkel einnehmen. Wir glauben, es gibt unglaublich viel zu erzählen und das werden wir erzählen und mit euch teilen. Also wir freuen uns, dass ihr uns angehört habt und wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert. Und bis zum nächsten Mal sagen wir Tschüss.
Bevor ich Tschüss sage, möchte ich noch sagen, wir werden auch über Tabus sprechen. Es wird auch mindestens eine Folge geben zum Thema. In diesem Sinne, alles Gute.
Macht's gut.
Ciao.
Das war Kilohelden. Zwei Männer im Zunahmeausstand mit Sören Bauer und Tietje Mierendorf.